Hausblick, der Scanhaus Marlow Podcast.
Der Hausblick aus Marlow widmet sich heute dem Thema, was muss ich als Bauinteressentin, wissen über Grundstücke, über B-Pläne, über Bauen auf Grundstücken, wo gar kein B-Plan ist. Was mache ich, wenn da eine alte Garage steht? Was sind meine Pflichten? Was geben wir gerne ab an das Scanhaus Marlow Team? Ich habe mir einen unserer Architekten dazu eingeladen zum Gespräch. Das ist Frank Pilitzki. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ganz kurz, wie kriegt man so einen Job? Was ist die Ausbildung? Was muss man gelernt haben?
Ja, also das ist einfach so. Ich bin nicht Architekt in der Form, sondern ich bin Diplom-Ingenieur. Das heißt, ich bin der Praktiker von den Bauschaffenden. Ich habe ganz einfach während meiner Zeit auf der Baustelle das als Fernstudium gemacht und bin seit 86 in Planungsbüros tätig. Ja, dann kam die Wende, da habe ich mich dann gleich selbstständig gemacht mit ein paar Kollegen. Und so ist es dann geblieben, mit einem eigenen Büro, immer als Diplom-Ingenieur, immer als Fachmann für die Sachen, viele Häuser gebaut, viel Spaß gehabt, aber vor allen Dingen auch von Anfang an die Entwicklung von B-Plänen miterlebt.
Das ist ja ein Punkt, den man den wir uns heute auf die Agenda geschrieben haben, da mal so ein bisschen drüber aufzuklären und zu sagen, was muss der Bauherr darüber wissen, was kann man selber rauslesen. Vielleicht nochmal die Frage, genau, also 86 war hier der Wunsch einfach nach eigenen Häusern war riesig und das war eigentlich auch die Wurzel von Scanhaus Marlow hier zu sagen, was möchten die Leute? Die Leute möchten in moderne, selbstbestimmte Häuser einziehen, ne? Und das Material gab es ja auf einmal, ne? Das gab es vorher nicht.
Ja, genauso ist es. Es gab einen Riesenbedarf auch dort, 90er Jahre. Da hatte man auch die B-Pläne als ein sehr gutes Werkzeug genutzt. Das muss man erst mal sagen. Ein B-Plan ist ein gutes Werkzeug, um Bauzustände zu schaffen in einem großen Gebiet mit Rechtssicherheit. Ja, es ist kein Teufelszeug. Diese B-Pläne entstehen durch Zuarbeit von Architekten, Architekturbüros und dann vor allen Dingen durch Zuarbeit der örtlichen Organe, die Gemeinde, Umweltamt, Naturschutz, alles, was dort reinspielt, aber vor allen Dingen auch die Städteplanung. Ich kann also hier wirklich als Stadt festlegen, wie möchte ich die Stadt entwickeln? Was mir natürlich mit einem einfachen Baugesetz nicht möglich ist. Und es ist auch ein Plan, der nicht einfach über die Köpfe der Menschen hinaus bestimmt wird, sondern man hat ja die sogenannte Auslegung und man hat dann auch die Beteiligung aller möglichen Institutionen, die ihren Senf dazugeben, sage ich mal. So entsteht eigentlich ein Werk, was für die Entwicklung der Stadt gut ist, und die es dem Bauherrn leichter macht, sein Traumhaus zu bauen. Er spart Kosten dafür, ne? Und wenn er dann den B-Plan in der Hand bekommt, dann ist er sehr umfänglich.
Aber da helfen wir ein bisschen mitlesen. Das heißt also, man sucht sich ein Grundstück aus. In der Regel geht es da um die Lage der Schule, der Arbeitswege, Anbindung an öffentlichen Nahverkehr, Versorgungseinrichtungen. In unserem Alter schon so ein bisschen noch Arzt und Apotheke, ne? Logischerweise, wichtige Dinge, ne? Genau. Und dann hat man praktisch ein Grundstück in einem Gebiet, ein B-Plan-Gebiet. Wir haben, glaube ich, gerade ein Haus gestellt in Tessin. Das ist also eine riesige, voll erschlossene Fläche mit relativ klaren Regeln. Da kann man dann eigentlich lesen, was möglich ist, ne? Nicht jedes Haus ist möglich, nicht jede Größe, ne?
Das ist richtig und man will das ja auch deshalb so machen, damit es nachher auch ein Ensemble ist. Ja, also man sollte keine Angst haben davor, den B-Plan auch als Laie zu lesen. Ja, das sind Dinge, da weiß ich dann wenigstens schon mal im Vorab, was geht, was steht da drin. Viele Dinge sind unwichtiger, Grünordnung und solche Dinge. Aber das Wichtige, die bauordnungsrechtlichen Festlegungen dort, die sollte man ganz einfach mal überschlagen. Und dann ist es natürlich schön, wenn man mit den Fragen dann zu uns kommt. Ich möchte sagen, wir sind mit allen B-Plänen auch in allen Bundesländern schon gesegnet worden. Wir kennen uns aus und Scanhouse hat auch auf seiner Agenda, dass wir hier sehr verantwortungsbewusst rangehen. Wir werden niemals etwas Schwammiges planen dort, was dem Bauherrn nachher bei der Behörde auf die Füße fällt oder sowas. Das muss genau durchgelesen werden und das machen wir für Sie.
Das machen wir gemeinsam sozusagen. Da geht es ja vor allen Dingen, welcher Baukörper ist überhaupt erlaubt, ne? Also anderthalb Geschosse, Bungalows, Stadtvillen, Mehrgenerationenhäuser, das sind ja so unsere Angebote. Da gibt es schon große Unterschiede, ne? Und vieles wird vorher festgelegt. Das kann man so rauslesen als Laie oder dann auch zusammen mit dem Architekten. Aber die Gegenseite ist sozusagen dann die Genehmigungsbehörde im Landkreis, der Stadt, eine Kommune.
Richtig, die Stadt eigentlich. Die B-Pläne haben sich im Wandel der Zeit auch immer etwas geändert. In den 90er Jahren hatte man das Bedürfnis, Schnellhäuser zu bauen. Da waren die Bedingungen, die Einschränkungen nicht so groß. Dann fing das richtig an zu boomen. Dann hat man in den Jahren 2000 bis 2010 hat man diese B-Pläne überreguliert. Und dann hat man festgestellt, mit einmal in 2020, Corona, jetzt kommt keiner mehr zum Bauen. Und da hat man jetzt die Regulierungen wieder rausgenommen, beziehungsweise hat eben durch Befreiung, die es dort auch geben kann, dort natürlich dann Möglichkeit geschaffen, dass man doch wieder andere Häuser bauen kann. Befreiungen sind natürlich jetzt nicht das probate Mittel, um jetzt Häuser zu bauen. Die Gemeinde ist dort völlig frei in der Entscheidung und selbst der Landkreis kann dort eine Befreiung zurücknehmen, weil er sich ganz einfach sagt, hier hat der Bürger entschieden, was da gebaut werden soll, warum sollen wir gleich befreien?
Das ist spannend. Also wir suchen uns praktisch ein Grundstück, in diesem Falle in einem B-Plan. Wir lesen das und hätten jetzt gerne praktisch ein Haus drauf. Und da gucken wir dann sozusagen auch drüber, dass die Baumaße stimmen, also die Bebauungsgrößen auch wirklich stimmen. Dann die Höhe des Gebäudes, die Beschaffenheit. Und dann gibt es ja, wie gesagt, auch ganz viele interessante Auflagen, wie viele Bäume muss man noch pflanzen. Ich habe gehört, das ist mehr geworden, dass die Baugenehmigungen bei Umbauten oder besonderen Bauten relativ klein sind, ja, nein, vielleicht, und dann aber 70 Seiten Auflagen aus den Umweltämtern können, speziell wo da in den örtlichen Regierungen eben die entsprechenden Parteien da sind, die da einen großen Fokus drauf legen.
Der letzte Stand ist jetzt die Feststellung, wie viel Eidechsen auf einem Quadratmeter dort gefunden wurden und dass man die erst umsiedeln muss, bevor man dann mit dem Bauen beginnen kann. Diese Pflichten werden dem Bauherrn auferlegt. Aber das soll nicht das Thema sein. Das belächeln wir dann auch ein bisschen. Wir weisen aber auch die Bauherren auf solche Dinge hin. Nicht, dass sie irgendwo Ärger bekommen.
Genau, das ist ja einfach der Schutz der Umwelt und der Natur, das Thema. Unser Baustoff, Holz und unsere energieeffizienten Häuser sind ja ein riesiger Beitrag dafür. Aber wie man so ein Grundstück bebaut, ist natürlich das ganz Spannende. So, jetzt gibt's aber auch Häuser, die in einem recht freien Gebiet ohne B-Plan hingestellt werden müssen. Woran orientiert man sich denn da?
Ja, da gibt es ganz einfach den großen Paragraphen 34 des Baugesetzbuches, der dann immer sagt, das geplante Haus muss sich in die umliegende Bebauung einordnen. Ja, das ist eben so, wenn ich Landstriche habe wie Südbayern, da habe ich eben keine Krüppelwalmdächer, da habe ich eben Satteldächer mit einer flachen Bauweise und da möge man dann bitte auch ein Haus planen, was eben diese Attribute hat. Das ist kein Problem. Bei uns hier oben im Norden ist das natürlich schon etwas anders. Hier achtet man dann vor allen Dingen darauf, dass man vielleicht auch einen ländlichen Eindruck bekommt auf unseren kleinen Städten. Meist will man dort in den Kleinstädten keine Stadthäuser. Ja, das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden.
Genau. Aber da sind wir mit unserem Team von Architektinnen und Architekten in Marlow sozusagen da. Das heißt, diese wahrscheinlich interessanten und fruchtbaren Gespräche mit den Baubehörden, das macht ihr auch.
Natürlich. Bevor wir überhaupt den Bauherrn einladen, würden wir natürlich uns erstmal darum kümmern, was für Informationen können wir erreichen für das Grundstück? Wie ist die umliegende Bebauung? Dafür gibt es ja im Internet alle möglichen Sachen, die man dort befragen kann. Und wir prüfen natürlich auch, wenn ich jetzt nochmal auf den B-Plan zukomme, die Sinnhaftigkeit des B-Planes und die Sinnhaftigkeit der Festlegungen darin. Da wird dann natürlich auch mal im Bauamt angerufen und wird nochmal gefragt, wie ist denn das dort? Wie können wir das dort ausweiten? Wie verstehen wir das? Und so ist es eigentlich auch, wenn wir ohne B-Plan arbeiten, dass wir uns vorher kundig machen. Nicht zuletzt verlangen wir ja von unseren Bauherren auch ein paar Fotos. Ja, von der Straße davor, von der umliegenden Bebauung, die uns dann in dieser Sache helfen. Früher als selbstständiger Bauingenieur, da ist man dann auf die Baustelle gefahren, hat sich das angeschaut, ist dann zu den Leuten nach Hause gefahren und hat das Haus geplant. Das können wir nicht, dafür reicht die Zeit einfach nicht aus, aber wir haben die Werkzeuge dafür.
Ne? Hat ja auch jeder ein Mobiltelefon in der Hand und sagt, wir brauchen dies, das und jenes. Und dann kommt es zum Bauamt, ne? Also seinerzeit, zu meiner Zeit hatten wir im Radio Baumann und Klausen. Ne? Wie ist es wirklich?
Es ist so und es ist so, es ist unterschiedlich. Also wir haben wirklich viele Ämter. Ich persönlich, wenn ich mit einem Bauamt zu tun habe, dann bestelle ich immer gleich schon mal Grüße von der Ostsee. Das gibt dem Herrn Baumann und Klausen dort gleich das Gefühl, an Urlaub zu denken. Und dann ist es auch so, dass man sich um Hilfe bittet und dann zeigt sich dort auch, dass es nette Leute auch dort im Bauamt gibt. Aber viele halten sich doch sehr am Paragraphen fest, das ist nicht so einfach.
Genau, deshalb ist ein Fachmann in der Phase, glaube ich, sehr, sehr empfehlenswert, ne? Dass man da nicht alleine stecken bleibt. Und man muss auch sagen, wir nehmen ja unsere Baufamilien an die Hand und führen sie dort gemeinsam durch, auch wenn sie Pflichten haben. Ne? Aber von Fachmann zu Fachmann spricht sich das doch öfter leichter. Ne? Dann kann man natürlich trotzdem nochmal als zukünftiger Steuerzahler in so einer Gemeinde was sagen. Aber es erscheint mir, dass Architektur- und Ingenieurbüros doch häufig, wenn sie dann professionell arbeiten, doch eine Baugenehmigung bekommen, wo andere vielleicht scheitern würden, weil man nicht die gleiche Sprache spricht. Ne?
Ja, das ist natürlich der Fall. Wenn ich jetzt mal sagen darf, hier oben Mecklenburg, Brandenburg, hier die Umgegend, da werden wir in der Sache sicherlich weniger Probleme haben. Kommt aber auch vor, wenn eben die Auslegung gewisser Vorschriften dort so ist. Ja, also das geht. Man kann sich da kundig machen. Ich sage meinen Bauherren auch immer, in einer Zusammenarbeit mit einem Amt, ob es jetzt das Bauamt ist oder jeder kennt das Steueramt, ja, das Finanzamt, muss man immer mit allem rechnen. Ja, das ist so, das glaubt man mir zuerst nicht, aber ich habe auch viele Bauherren, die dann sagen, ja, das reicht uns schon, wir wissen, woran wir sind, wir haben mit dem Grundstückskauf schon einiges erlebt.
Ja, spannende Sache. Also hier kann man nur sagen, lasst die Profis ran, lasst uns ran. Wir haben diesen Service. Wir haben gerade so ein Baubesprechungsprotokoll vor uns, ne? Natürlich aus Datenschutzgründen fast alles geschwärzt, aber da ist dann ganz klar, wer ist der Architekt, ne? Wer ist Telefonnummer des Ansprechpartners ist da, ne? Und in der Regel, glaube ich, kriegt ihr dann auch positives Feedback, wenn solche Hürden genommen wurden, ne? Und man manchmal eigentlich gar nicht wissen möchte, wer in der Gemeinde oder so daran arbeitet und was so die Vorbehalte waren, ne? Weil Vorbehalte gibt es ja auch beim Bauen, ne?
Da. Ja, natürlich. Ne? Wichtig ist, dass man in der Baubesprechung, wo wir zusammensitzen, erstmal den Bauherrn beruhigt. Das machen wir auf jeden Fall. Und über alles informiert. Die Zeit muss man sich nehmen, bevor es richtig mit dem Haus losgeht. Es ist eine ungeheuer spannende Sache. Jeder baut ja in der Regel nur einmal im Leben.
Ja, wir sagen ja, man sollte, wenn man dann 50 ist, ruhig nochmal überlegen, ob die Stadtvilla oder der Anderthalbgeschosser die Wahl fürs Alter ist und vielleicht nochmal auf den Bungalow umsteigen. Ne? Das wäre so meine persönliche Empfehlung.
Ja, gut, okay. Ich bin da anderer Meinung. Ich sage, es gibt da Treppenlifte ohne Ende.
Oh nee, obwohl ich mehr Werbung bekomme über Treppenlifte als vorher. Ne? Hörgeräte und Treppenlifte landen öfter bei mir im Briefkasten so. Ne? Das heißt, also ich wollte nur darauf hin, man kann ja ruhig zweimal bauen, das würde uns schon helfen. Wir haben jetzt gerade das 12.000. Haus von Scanhaus Marlow aufgestellt. Ne? Jetzt muss man sich das mal ausrechnen und sich mal angucken, wie viel das ist. Das ist unglaublich stark. Ne? Also wir klopfen uns jetzt mal und euch mal auf die Schulter und sagen, das ist eine Wahnsinnsleistung. Ne?
Ja, das muss ich auch sagen. Als ich hier 2010 angefangen habe, ne, Also Scanhouse war so nett und hat mir meinen ersten Job zu Westzeiten vermacht hier als Angestellter. Da habe ich nach kurzer Zeit immer gedacht, wie schaffen die Kollegen bloß diese Menge Arbeit weg? Ja? Und dann habe ich nachher aber festgestellt, ja, das geht, wenn man mit Engagement rangeht und wenn man für sich sagt, man ist Scanhäusler. Das ist eine ganz einfache Sache. Da haben wir das ja in unserem Job auch ganz einfach. Wir brauchen nicht rumreden. Wir sagen die Wahrheit ganz einfach und dann ist es gut. Und wir machen alles transparent.
Genau, die Transparenz ist, glaube ich, für die Bauherren ganz wichtig. Und unser Slogan, erst bauen, dann zahlen, wird ja auch umgesetzt. Und dieser Qualitätsanspruch ist in jedem einzelnen, mit jeder einzelnen Stufe zu sehen. Wir kriegen auch manchmal schönes Feedback. Wir sehen jetzt gerade hier Feedback von einem Bauherren aus dem Süden Deutschlands, der zum Thema Energieeffizienz und PV-Anlage zurückgeschrieben hat. Das freut doch denn, sag ich mal, den Architekten oder den Diplom-Ingenieur, wenn ein Kollege im Ruhestand, glaube ich, hier in dem Falle mal sagt, eure energieeffizienten Häuser tatsächlich sind die super geworden. Mein Abschlag ist immer kleiner geworden,
ja,
oder?
Ja, ist richtig. Ah, ja, ich kann mich gut an die lieben Bauherren erinnern. Die haben wirklich in der Tat das dritte Mal gebaut. Und die Frau des Bauherrn saßen vor mir. Ich kann mich wie heute dran erinnern, als wir fertig waren mit der Planung, sie hatte feuchte Augen. Sie war so glücklich über diesen ganzen Fortgang und dann hat's gepasst. Wir hatten auch von Scanhouse keine Probleme. Das hat geklappt vor Ort wie in Länderspiel. Einzige Problem war nachher das Bauamt mit den Außenanlagen. Also der Bauherr, der ist da wirklich richtig genervt worden. Wir haben aber auch dort versucht, immer noch mal zu unterstützen.
Genau. Also ich hatte auch Tränen in den Augen, als ich unterschrieben habe, aber als der Notar vorgelesen hat, als wir uns verschuldet haben, was die Konsequenzen wären, wenn man nicht zahlt. Ne? Da wird einem dann schon Angst und Bange. Ne? So, das ist ja viel Geld, es ist ganz viel Arbeit mit drin. Also da standen mir dann auch ein bisschen die Tränen in den Augen und meine Frau sagte, sag mal, haben Sie es ernst gemeint? So, ne, dass wann sich das holt, wenn das ist, ja, habe ich ernst gemeint. Ne?
Ja, das ist beim ersten Notarvertrag, beim ersten Hauskauf immer so. Und man schläft nachts auch nicht durch, sondern man wacht dann morgens auf, schweißgebadet und fragt sich, ob das alles gut geht. Aber auch dieses Thema schneiden wir hier in der Baubesprechung an. Ja, und das geht gut, das funktioniert. Auch da will ich gerne beruhigen, ne?
Genau, also da gibt's die Erfahrung jetzt mittlerweile von 12.000 gebauten Häusern. Die haben alle hier praktisch den Hof verlassen. Da sind die Balken praktisch hier das erste Mal begutachtet und geschnitten worden. Dann gehen sie auf die Reise. Also das kann man alles machen. Dann kommt's zu dem Tag, wo man hier nach Marlow eingeladen wird, um den Vertrag zu siegeln, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Da geht's ins Architektenhaus. Ne? Also man geht ins Recknitztal Hotel, wird da eingeladen und abends noch gut bewirtet und gibt's ein Frühstück. Und dann ist ein Tag harter Arbeit, die Bemusterung insgesamt ist nicht so ganz ohne. Ne? Es geht um viele interessante Entscheidungen, Alternativen und natürlich auch um Geld. Im Architektenhaus, das ist so Licht und Groß und Glas, da arbeiten viele Kolleginnen und Kollegen. Nur Frank Bielitzki arbeitet hier in einem Turm im Hauptgebäude mit einem Blick über das Recknitztal, würde ich mal vorsichtig sagen. Ein ganz besonderes Büro und das sehen dann die Bauherren auch, ne?
Ja, so ist es. Das ist eigentlich so der Durchgang auch zur Terrasse oben und jedes Mal, wenn ich meine Bauherren dann empfangen darf, dann höre ich erstmal, dass sie haben das hier oben, aber schön. Ne? Und letztlich ist das natürlich auch die Stelle, wo wir schon viele prominente Gäste dort begrüßen
konnten. Also ich war auch schon mal oben, oder was meinst du jetzt?
Ja, auch du, das ist richtig.
Aber wer noch?
Aber natürlich, wenn der Herr Kunz dort Gäste hat aus dem Ausland viel, dass die dann dort mal schauen können, wie es so bei uns ist. Und ich finde das immer sehr schön, deshalb bin ich auch immer der Meinung, man muss auch immer einen Edelzwirn dort tragen, ja, damit das auch ein bisschen Stil hat. Ne? Unser Bundespräsident war damals oben. Ja, da hatte ich damals Bauherren aus Sachsen, die waren auch völlig platt. Der hat sich dann zu uns hingesetzt und hat geplaudert. Also alles ganz tolle Menschen.
Genau, Frank Bielitzki hat den schönsten Arbeitsplatz oder einen der schönsten mit Ausblick. Letztendlich geht es da ja immer darum, ein gutes Verhältnis zu den Bauherren aufzubauen, hohe Qualität in der Beratung abzuliefern. Die ersten Schritte, muss man ehrlicher sagen, machen unsere Verkaufsberater ja in der Richtung. Also die machen eine Bedarfsanalyse, die machen eine Kostenschätzung und wenn da Hürden drin sind, also irgendwie die Gründung, das Grundstück erstmal hergestellt werden muss, irgendwie das Abwasser anders behandelt werden muss, ne? Dann ist es ja auch ganz einfach, ist da manchmal mehr zu tun als, sage ich mal, ein Standard-B-Plan im flachen Gelände, ne? Also manchmal kommen auch Dinge dazu, die komplizierter sind, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist ein Alleinstellungsmerkmal für ScanHouse, dass wir unsere Vertriebsleute, unsere Verkäufer dort richtig schulen und ihnen gewisse Dinge abverlangen, die der Mitbewerber niemals dort abverlangen würde. Wir wollen den Bauherrn umfänglich beraten über alle Kosten und alles, was passieren kann, ja, und nicht irgendwo im Regen stehen lassen. Ja, damit das Bauen wirklich auch eine Frage
ist. Und deshalb ist so, dass praktisch das Erarbeiten eines Kostenschätzungsbogens erstmal das Wichtigste, dann kommt nachher irgendwann die Bank dazu, die Baugenehmigung dazu und ähnliches. Das ist alles machbar. Also bei ScanHouse Marlow haben es 12.000 Bauherren, Bauherrinnen, Familien, Einzelpersonen geschafft, ne? Ich komme nochmal auf das Feedback zurück. Wir werben ja mit Energieeffizienz, ne? Der Bauherr hat, glaube ich, komplett sein Dach mit PV-Anlage belegt und hat dann in einem Jahr Betrieb auch nachgewiesen, wie gering sein elektrischer Stromverbrauch war, ne?
Richtig, er hat eigentlich nur im Winter dazu bezahlt, aber nachher ab April, März, glaube ich, da lief er schon wieder plus minus null.
Genau, und das waren sehr geringe Mengen, was den Abschlag betrifft. Wer auf unserer Homepage guckt, wir haben eine große Serie von, also Jenny und Stefan sind Kollegen von uns hier, die haben das mal mit der PV-Anlage genau gemessen. Wir haben sie ein Jahr lang praktisch gestalkt, so lange bis die Hausfrau mal sagte, also noch öfter brauchst du jetzt aber nicht kommen, ne? Wir waren da praktisch Dauergast und haben das auch nachgemessen, dass es funktioniert. Ab dem Jahr 2025 gibt es in einigen Ländern die PV-Anlagenpflicht, ne? Also das heißt, es muss eine bestimmte Prozentanzahl des Daches mit PV-Anlagen belegt werden, sonst kann man dort nicht bauen. Also das kommt jetzt auf uns ganz einfach als Pflicht zu, ne?
Das kommt schrittweise natürlich in allen Bundesländern. So wie, ich möchte da noch mal einhaken auf den B-Plan, in den Bundesländern unterschiedliche Rechte im Bauwesen herrschen. Und das sind nicht nur die Bundesländer, sondern das zieht sich in die einzelnen Landkreise rein, dass jeder seine eigenen Vorschriften hat. Ja, unsere Partner, die für so einen Bauantrag dort zusammensitzen, die rufen in der Regel vorher den Landkreis an und machen sich noch mal kundig. Ja, und da gibt es eben in unserem Nachbarbundesland in Brandenburg schon wieder die Geschichte. Da können Sie einen B-Plan haben, aber trotzdem haben Sie da nicht das vereinfachte Anzeigeverfahren. Es wird trotzdem ein vollständiger Bauantrag sein. In unserem Bundesland Mecklenburg hier oben ist es natürlich so, dass Sie dann nur noch 100 Euro für die Bearbeitung zahlen. In anderen Bundesländern 1.000 Euro. Schon ja. Wieder gespart.
Ja, ja, ja. Also ich erinnere es bei mir, da war der grüne Architektenstempel drunter. Da haben die nur rüber geguckt, den haben sie gekannt. Und dann war das Ding erledigt. Ab und zu wird dann da später ja mal nachgeguckt, ob die Garagen so stehen wie beantragt, ob das Haus höher geworden ist. In der Regel klappt das ja. Also eine spannende Sache. Wir kamen noch mal ganz kurz von der PV-Pflicht. Also das ist jetzt zu beachten tatsächlich. Es ist langfristig sicherlich kein Nachteil für einen Bauherrn, eine funktionierende Solaranlage im Haus zu haben. Bei den steigenden Preisen für fossile Brennstoffe sicherlich eine gute Sache. So kann man natürlich machen. Wir müssen es natürlich in bestimmten Bundesländern schon machen und haben uns auch mit einer speziellen Dachentwicklung da beteiligt. Wir bieten jetzt auch Pultdächer an, wo man sagen kann, das ist ideal, um möglichst viele Platten aufs Dach zu bringen, ne? Da muss man vorher gucken, was geht, ne?
Ja, natürlich muss man, ne? Beim Krüppelwalmdach oder beim Walmdach des Bungalows ist das nicht ganz so einfach. Aber auch da müssen wir bei der Planung so ein bisschen drauf achten, ja. Aber es gibt immer Wege und Mittel für diese Geschichte. Und wir achten auch drauf, dass es auch eine effiziente Anlage ist. Nicht viel hilft manchmal viel. Es muss ganz einfach ausgewogen sein.
Ja, es muss passen, ne? Es muss auch architektonisch aufs Haus passen. Es muss im Betrieb, sag ich mal, funktionieren, natürlich alle Vorschriften erfüllen. Also da sind wir up to date. Ansonsten ist unsere Energieeffizienz, also das heißt praktisch die Dämmung gegen Kälte und Wärme, unser großes Plus. Und das erzählt uns eigentlich jeder Bauherr tatsächlich aus der Erfahrung, wie gut es funktioniert. Ab und zu kommt mal uns ja auch einer besuchen und sagt, er hat ein Steinhaus und neben ihm einer mit Scanhaus. Und dann gibt es immer die lange Nase. Wenn die Rechnungen kommen, es funktioniert, kann man ganz einfach sagen. Die Energieeffizienz ist hoch.
Das ist richtig. Es ist überhaupt nicht mehr zu vergleichen, wenn ich zurückblicke in die 90er Jahre. Ja, damals habe ich natürlich mehr Massivhäuser geplant und gebaut. Da steckte die Technologie Holz noch in den Kinderschuhen. Das ist heute ganz anders. Ja, es ist heute gar nicht möglich, aus meiner Sicht, ein so wärmegedämmtes Massivhaus zu bauen. Dort erreicht man dann die Energiewerte halt eben nur durch die Haustechnik. Aber das ist ja nun nicht der einzige.
Ja, ich sag mal so, in meinem Haus gibt es sehr viel frische Luft hin und wieder, ne, wenn der Wind loslegt hier an der Küste. Und das ist bei Scanhäusern wirklich ein extremer Vorteil. Das kann man sagen, das ist zukunftsgewandt. Wer sich informieren will, findet auf unserer Webseite alle unsere besprochenen Vorteile auch nochmal deutlich erklärt. Wir haben auch zumindest einen Kommunikationsleitfaden für Nachhaltigkeit, Blue Living, der genau diese gesamten Vorteile auch nochmal aus Nachhaltigkeitspunkten berücksichtigt. Und das wird ja ein zukünftiges Argument sein. Die Lage ist nach wie vor ganz entscheidend für ein Haus, aber in Zukunft ist wahrscheinlich der Wiederverkaufspreis deutlich davon abhängig, wie energieeffizient ein Haus ist, ne?
Das ist sicherlich richtig. Und ich möchte auch sagen, was ich bei meinen Baustellenfahrten erlebt habe, die letzten 2 Jahre, was ich dort gesehen habe, das war qualitativ so hochwertig vor einem Haus, dass ich wirklich begeistert war. Ich wurde von den Bauherren wirklich sehr gerne empfangen, ne? Und wir sind das gesamte Haus durchgegangen. Also da war ich wirklich sehr zufrieden. Das ist eine Qualität. Und Qualität möchte ich auch noch mal einhaken. Ja? Wenn man bei uns jetzt hier, wenn man eine Werksführung machen würde, was wir jetzt aus Sicherheitsgründen nicht machen können, wenn man das aber sehen würde, was wir für Holz verbauen, dann würde man schon sehen, dass hier Qualität.
Genau. Ich kann aber versprechen, dass wir das zumindest nochmal mit der Kamera machen und auch einen YouTube-Kanal dafür haben, sich all diese Dinge anzuschauen. Das ist hochspannend. Ja, letztendlich ist der Trend ja zu sagen, ist das Haus, das Zweifamilienhaus, dennoch up to date, sollten wir nicht alle in Hochhäuser ziehen? Ich glaube, die Deutschen haben da eine ganz klare Antwort. Die wohnen sehr, sehr gerne in einem selbstbestimmten Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder ähnlichen Dingen. Politisch hat dazu Friedemann Kunz in einem unserer letzten Podcasts 2024 klare Worte gefunden, dass er ganz klar gefordert hat, dass die Bauumgebung, die Bauatmosphäre in Deutschland wieder klar gemacht wird, dass die Förderung nicht unterbrochen wird, nicht ständig neue Anforderungen gestellt werden. Ich glaube, das bleibt politischen Veränderungen vorbehalten, da aktiv zu werden. Die Anzahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist historisch zu niedrig gesehen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht.
Und wir sind ja auch ein Land in Europa, welches relativ wenig eigenen Besitz hat. Da machen uns andere Länder was vor. Also ich denke schon, dass hier noch Platz und Raum für individuelle Einfamilienhäuser ist.
Genau. Gute Nachricht für uns, der Anteil der Fertighäuser an der gesamt erstellten Anzahl von Häusern wächst ständig, ist weit über 25%. Experten sagen, der wird auf 35% gehen. Es geht um Baugeschwindigkeit, Energieeffizienz, ne? Und letztendlich die Qualität, die wir an jeder Stelle gewährleisten können. Also für uns werden das spannende Jahre. Sie sind herausfordernd gewesen, weil einfach die Anforderungen in vielen Bereichen höher geworden sind. Wir werben ja mit unserem EH40-Standard und sagen, der ist schon ganz toll, den erreichen wir auch ganz gut. QNG-Siegel kann man zum Beispiel dazu machen. Das ist dann hochkomplizierter bei der Antragstellung. Ich glaube, 100 Fragen, ne? Für den Bauherrn?
Ja, also QNG ist ein sehr hoher Anspruch für den Bauherrn. Wir Scanhäusler, wir haben nicht das ganz große Problem. Wir haben dafür eine eigene Abteilung dort, die wirklich ganz konsequent diese Dinge dort bearbeitet und macht. Aber auch auf den Bauherrn kommen unheimlich viele Dinge zu, die er beachten muss. Ganz wichtig ist hier die Zusammenarbeit mit uns, mit dem Bauleiter. Es darf nicht passieren, dass irgendetwas jetzt einfach so mal gemacht wird auf der Baustelle.
Ein größeres Fenster an der falschen Stelle, ne?
Vor allen Dingen aber auch hier bei den Fliesenmaler-Bodenbelagsarbeiten. Das ist alles abzustimmen. Ja, hier muss genau geregelt werden, was wird eingebaut. Wir machen Luftmessungen. Das hat es früher nicht gegeben. Ne? Also diese QNG-Geschichte, dieses QNG-Siegel ist ein sehr großer Aufwand. Wir nehmen den Bauherrn dabei an die Hand. Ja? Aber es ist natürlich im Nachhinein ein Aushängeschild für sein Haus.
Genau, für einen zukünftigen Verkauf. Und wir sagen ja auch, jede Monatsrate ist praktisch Geld in das eigene Sparschwein. Man investiert mit einem modernen Einfamilienhaus in seine Zukunft. Mal abgesehen davon, dass jeder Tag, den man da glücklich verbringt, ein Segen ist, ne? Und man nicht nur die eigene Familie wachsen sieht, sondern auch Tomaten und Gurken und Ähnliches. Ne? Ja. Also das ist schon das Stück Freiheit, was wir haben. Und so ein EH40 Standard plus QNG-Siegel ermöglicht einem auch den Zugang zur höchsten Förderstufe der KfW-Bank. Ne? Wenn das dann noch Familien betrifft, dann wird es wirklich sehr interessant. Alles das erklären uns komplex unsere, ich glaube, mehr als 90 Beraterinnen und Berater in den Musterhäusern deutschlandweit. Ansonsten einfach auf die Homepage klicken, sich einen Termin besorgen und loslegen. Man muss es nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber es haben Hunderttausende vor uns ein Haus gebaut und sind glücklich. Ne? Es gibt eigentlich keine Hürden, die man nicht überwinden könnte, außer es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, finanziell, von der Familienplanung, vom Grundstück her. Ne? Aber eigentlich spricht vieles dazu, zu sagen, beginne jetzt deine Planung. Ne? Also Katalog bestellen, online gucken. Und loslegen, ne?
Und träumen, ne? Und ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Bevor man kein Haus gehabt hat, weiß man gar nicht, wie schön das ist. Wenn die Kinder ganz einfach rausgelassen werden, dort auf dem Grundstück, das ist nicht zu vergleichen jetzt mit einer eigenen Wohnung oder so, sondern es muss schon etwas Grundstück drum sein. Und man hat immer was zu tun, das ist natürlich auch schön.
Ja, da gibt's unterschiedliche Auffassungen und Begabungen zu, das muss man ja auch sagen. Ne? Okay. Aber wir bieten ja auch bezugsfertig an, ne? Also für denjenigen, der unterschiedliche Talente mitbringt, das muss man ja einfach sagen. Also das war aber letztendlich das perfekte Endstatement, um zu sagen, unsere klare Empfehlung, natürlich mit Werbung, mit einem Werbungsblock von Scanhaus Marlow ist, trauen Sie sich, macht es.
Wir geben aber auch Empfehlungen für Firmen, die der Bauherr dann ganz direkt dort beauftragen kann, ohne dass das über unsere Verträge läuft. Wir wollen da auch jetzt nicht zusätzlich irgendwo was verdienen, sondern wir wollen nur das bezahlt bekommen, was wir leisten. Und alle anderen Dinge, da freue ich mich immer, wenn ich so eine Mehr- und Minderpreisliste ausfülle, wenn ich da sparen kann, bin ich immer dabei.
Von uns gibt's eine klare Empfehlung, erstmal vielleicht zu sagen, sich erstmal ausrüsten mit einem Katalog, gedruckt oder gerne auch digital sich holen, Kontakt zu einem unserer Berater aufnehmen. Die sind sehr erfahren, die sind teilweise seit vielen, vielen Jahren erfolgreich im Markt. Es gibt auch einen gewissen Grundstücksservice bei uns. Wir geben zumindest Anhaltspunkte für Finanzierung und wir begleiten dann mit unseren Diplom-Ingenieuren und Architekten praktisch auch den gesamten Weg dorthin. Es lohnt sich, einfach heute anzufangen.
Das war Hausblick, der Scanhaus Marlow Podcast. Scan.